Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon wie immer Markus Plaschke.
Ja, hallo, auch von mir in die Runde.
Ja, um uns war es ja ein bisschen still die letzten Monate, aber wir bemühen uns, dem Herr zu werden und haben uns jetzt ein Thema ausgesucht. Das ist dadurch zustande gekommen, dass neulich zwei Studierende zu mir gekommen sind und mir erzählt haben, sie müssen einen Vortrag über das alte Handwerk des Ledermachens aus Zunderschwämmen halten. Und haben mich da so ein paar Sachen gefragt und da habe ich gedacht, das wäre doch ein interessantes Thema für unseren Podcast.
Ja, ich finde es eine gute Idee, weil A, mag ich den Zunderschwamm und B, finde ich die Geschichte rund um den Zunderschwamm als Mykologe natürlich auch sehr spannend.
Definitiv. Der Zunderschwamm ist ja den Menschen schon sehr, sehr lange als wahnsinnig nützlicher Pilz bekannt. Also ich glaube, man hat schon in Steinzeitsiedlungen Reste gefunden, die darauf hindeuten, dass der schon vor 10.000 Jahren verwendet wurde. Wofür hat man den denn so verwendet?
Ja, noch eine Ergänzung dazu konkret. Was ich sicher weiß, ist, dass der Ötzi Zunderschwamm dabei gehabt hat. Ganz, ganz sicher weiß man das natürlich jetzt so nicht, aber man geht natürlich davon aus, dass er seinem Namen alle Ehre schon gemacht hat und als Zunder verwendet wurde, das heißt also als ein Hilfsmittel, um Feuer damit zu machen oder Feuer anzufachen.
Ich glaube, wir müssen ganz kurz erklären, was Zunder eigentlich genau ist. Also ich glaube, wir alle kennen diesen Begriff, aber was genau bedeutet das eigentlich?
Ja, Zunder ist ein Material, das leicht glimmen soll, mit dem man Funken aufsammelt, zum Beispiel vom Steinzeitfeuerzeug sozusagen, also Feuerstein und Metall oder zwei Feuersteinen, also dass man da Funken erzeugt oder halt dieses drehende Stäbchen. Und dann, wenn die Funken auf den Zunderschwamm kommen, auf ein Stück vom Zunderschwamm, das müssen wir gleich noch erklären, was genau, dann glimmt der halt sehr, sehr gut. Und an diesem glimmenden Material kann man dann leicht entzündliches Material sehr gut entzünden. Ich glaube, wir haben es schon mal erzählt gehabt. Also was ich so weiß, ist Distelsamen, aber auch halt getrocknetes Stroh oder Heu kann dann eben auch leicht entflammen.
Und man konnte das auch transportieren, ne? Also ich meine, das war ja auch so ein bisschen der Clou, dass man das Feuer quasi auch mitnehmen konnte, weil das halt sehr langsam und konstant geglimmt hat.
Genau, man konnte das halt in Behältnisse reinstecken und dann eben transportieren. Heute noch Brauch ist das oft beim Osterfeuer in einigen Gegenden. Also da wird das immer noch verwendet und in einigen Teilen eben werden da auch noch wirklich Zunderschwämme verwendet, also dieser Pilzfruchtkörper vom echten Zunderschwamm. Es sei angemerkt, dieses Transportieren von dem glimmenden Material, das geht auch mit den sogenannten Feuerschwämmen, mit vielen der Feuerschwämme ganz gut. Also die glimmen auch ganz gut, da kann man diesen Transport auch machen, aber für die eigentlichen Zunderlappen sind die dann nicht so geeignet. Da ist dann der echte Zunderschwamm gefragt.
Okay, du hast eben gesagt, da brauchen wir einen ganz bestimmten Teil dieses Pilzes. Ja, können wir erstmal einmal ganz kurz umreißen, wie schaut dieses Ding eigentlich aus und wo finde ich den und welchen Teil davon brauche ich für so einen Zunderlappen?
Naja, der Zunderschwamm ist zu Hause in Laubwäldern. Ganz besonders weit verbreitet kommt er vor an der Buche und an der Birke und ist ein konsolenförmiger Porling, sehr dauerhaft, kann viele Jahre alt werden und eigentlich auch der Charakterpilz eigentlich der Buchenwälder, weil er eigentlich in älteren Buchenwäldern überall und immer da ist. Und dieser Pilz, der ja sehr hart werden kann vom Äußeren, der besteht im Wesentlichen aus vier Elementen. Das erste ist außen die Kruste, also auf der Oberseite insbesondere. Dann haben wir unten, da kann man ja die Poren sehen und dahinter stecken dann die Röhren und das können je nach Alter dieses Zunderschwamms dann mehrere Röhrenschichten übereinander sein. Bei alten Zunderschwämmen machen die den Großteil des Pilzes eigentlich aus. Dann haben wir an der Stelle, wo der Pilz ursprünglich aus dem Holz, aus der Buche oder der Birke rausgebrochen ist, den sogenannten Myzelialkern. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung von Holzspänen, die verklebt sind, so ein bisschen so schaut das aus. Und wenn man jetzt die Kruste abmacht, die Röhren abmacht und diesen Mycelialkern entfernt, dann bleibt zwischen Kruste und Röhrenschicht noch das sogenannte Fleisch, oder der Fachmann spricht da vom Trauma. Und das ist das Material, was wir für die Zunderbearbeitung, Gewinnung und so weiter gebraucht haben.
Okay, also der Zunderschwamm ist ja so ein Baumpilz, ne? Also ein Holzzersetzer. Und ich erinnere mich, dass wir also für die Pilzausstellung gelegentlich mal versucht haben, besonders schöne große Exemplare irgendwie vom Baum zu kriegen. Das ist ja gar nicht so einfach, ne? Also der ist ja eigentlich bretelhart.
Ja, aber der Zunderschwamm geht noch. Also finde ich, Eichenfeuerschwamm ist nochmal eine Nummer härter und der geht so gut wie gar nicht ab. Aber es kommt schon drauf an, klar.
Das stimmt, aber man braucht in jedem Fall irgendwie ein Werkzeug oder irgendwas, um den da runterzubrechen. Also es gibt natürlich Fälle, wo es einfach geht, ja, wenn das Holz, das dahinter ist, schon ziemlich stark zersetzt ist, aber oft ist das schon eine ganz schön mühevolle Arbeit.
Genau. Und die wurden aber früher halt wirklich in den Wäldern auch geerntet, diese Zunderschwämme, weil man eben das Material gebraucht hat und das ist belegt, also in Süddeutschland auf jeden Fall, Schwarzwald, im Bayerischen Wald und dann aber auch in Ungarn ist es belegt, in Rumänien, dass man also dort schon immer diese Zunderschwämme geerntet hat. Und ich habe vorhin auch noch aufgeschnappt, dass sogar in Skandinavien, wo es eben den Zunderschwamm oft an Birke gab, als es einen Mangel gab in Deutschland, tatsächlich aus Skandinavien Zunderschwämme importiert hat. Und auch aus den Wäldern in Rumänien und Ungarn, also wurden Zunderschwämme bis zur Erfindung des Streichholz, sage ich jetzt mal, nach Deutschland importiert. Also im Schwarzwald gab es wohl mehrere, Manufakturen, kann man vielleicht sagen, wo eben diese Zunderlappen, die man gebraucht hat, aus diesem Trama da hergestellt hat, bearbeitet hat. Und die haben also wirklich von weit her ihre Zunderschwämme kommen lassen müssen, weil es im Schwarzwald gar nicht mehr so viele Zunderschwämme zu ernten gab direkt.
Mhm. Man hat ja jetzt nicht nur Zunder daraus hergestellt, ne? Also, sondern es gibt ja auch, ich glaube, fast auf jeder größeren Pilzausstellung gibt es diese Exponate. Das sind dann Hüte und Jacken und Taschen aus Zunderschwammleder, richtig?
Ja, genau. Also dieses Material hat man also auch lange, lange Zeit noch verwendet. Das fühlt sich ja so ein bisschen an wie so die Lederlappen, die man vom Auto Scheibenputzen oder so kennt, vielleicht noch so wie Velourleder, glaube ich, fühlt sich das so ein bisschen an. Fensterleder, genau, danke. Und das hat man eben auch aus diesem Material eben gewinnen können. Also das merkt man auch schon, wenn man eben die Kruste abgemacht hat und das Material so in den Fingern hat, das erinnert sofort also an diesen Ledercharakter. Okay. Und das kann man eben oder konnte man vor allem, also heute wird es fast nicht mehr gemacht, es gibt wohl oder gab bis vor kurzem auf jeden Fall noch, also ob sie definitiv noch arbeiten, weiß ich nicht, aber es gab bis vor kurzem ganz sicher noch in Rumänien Personen, die also diese alte Handwerkskunst noch umgesetzt haben und eben so Hüte und Mützen und eben, ich habe ja auch noch eine Handtasche immer zur Ausstellung und so hergestellt haben.
Genau, die sind in Transsilvanien genau genommen, also in Siebenbürgen. Und ich glaube schon, dass die noch aktiv sind, weil über die Website von Peter Karasch kann man auf alle Fälle noch Produkte bestellen und der lässt die also in Transsilvanien fertigen direkt. Okay. Und ich glaube, das ist ja eine sehr, sehr aufwendige Prozedur, dieses Pilzleder zu produzieren, richtig?
Naja, die werden erstmal geerntet. Also ich habe da einen interessanten Artikel gefunden von einem Herrn Schaub, der ist im Tintling veröffentlicht worden vor etwas über 10 Jahren. Und der hat da also dort mal einen Besuch abgestattet und der hat das ganz nett alles beschrieben. Und dann beschreibt er eben auch, dass es bei ihnen direkt im Ort gar nichts mehr gibt, so an Zunderschwämmen. Und sie suchen sehr spezielle, weil wenn man bei uns einen Zunderschwamm erntet oder so, dann stellt man oft fest, naja, viel Röhrenschicht, ein bisschen Kruste, größer Mycelialkern und von dem Lederartigen, da ist gar nicht so viel da. Und der berichtet eben, dass die dort sehr darauf achten, dass sie Zunderschwämme finden, die viel, viel mehr Trama, also Fleisch haben. Und das ernten die dann und bringen die sich halt in ihren Handwerksbetrieb mit, halten das feucht und zur Verarbeitung wird das dann gewässert über längere Zeit und anschließend noch versetzt. Und zwar braucht man dazu entweder Salpeter, Pottasche oder, naja, was hin und wieder wohl auch mal verwendet wurde, dort heute nicht mehr, das wäre Urin. Allerdings hat das natürlich auch den großen Nachteil, dass die Sachen dann meistens noch mehr anschließend riechen, unangenehm. Und nachdem werden da Stücke praktisch rausgeschnitten und die werden dann eigentlich wie beim Filzen, sage ich jetzt mal, verarbeitet. Also der hat dann so ein eine Unterlage und verschiedene Klopftechniken, Hämmerchen und dann klopft er und zieht an den Stücken herum, bis die dann entsprechend etwas an Größe gewonnen haben, weil es werden durchaus größere Dinge auch, wie kleine Tischläufer und ich habe auch gelesen, irgendwo wurden mal Westen hergestellt, eben ausreichend klopfen, damit es schön dünn und groß wird.
Okay, das ist auf alle Fälle ein langwieriger Arbeitsprozess. Entsprechend teuer sind diese Einzelanfertigungen natürlich, ne? Hast du irgendwie mal so
einen Daumenwert? Man muss ganz ehrlich sagen, so teuer waren sie bisher nicht, weil die armen Leute dort in Rumänien ja gar nicht so hohe Gehälter hatten. Also es war alles überschaubar. Also ich würde mal sagen, irgendwo im zweistelligen Bereich lag das noch für eine Hut oder Mütze. Eine Ergänzung noch. Es gibt dann so Kappen, also die so ähnlich wie Baseballkappen ausschauen, aber so richtig rundliche. Und da hat er dann auch speziell eine Form sozusagen, also damit die möglichst gleich diese Form annehmen. Und dann wird auf dieser Form das Ganze auch fixiert und dann lässt man es aushärten, sodass diese Kappe dann auch wirklich diese halbballartige Form behält, sage ich jetzt mal.
Aber ansonsten wird das richtig vernäht, oder? Also man kann es ganz normal nähen.
Ich wüsste jetzt nicht, dass da Nähte drin sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie diese Frontkappe dann ankleben, aber der Rest ist nicht vernäht, das ist ein Stück.
Okay, naja, ich meinte jetzt gar nicht mal die Kappe zum Beispiel, sondern diese Handtasche, die du hast oder sowas.
Ja, da sind so die Ränder, die sind wahrscheinlich vernäht oder geklebt, ich weiß gar nicht genau. Ich habe es jetzt leider nicht da.
Okay. Wie dick ist dieses Pilzleder ungefähr?
Naja, ich weiß nicht ganz genau, 1-2 Millimeter vielleicht, schätze ich mal. Viel mehr ist das nicht. Also wird schon sehr dünn gearbeitet.
Okay. Ich habe gelesen, es gibt eine Berliner Designerin, die eine Firma aufgemacht hat, nennt sich also Zunder. Und zwar statt einem U hat die dann V reingesetzt. Das schaut ganz abgefahren aus. Die war 2018 für den German Design Award nominiert. Also die arbeitet auch mit Zunderschwammleder und berichtet also ähnlich wie der Herr, den du gerade zitiert hast, dass die Berliner Zunderschwämme dafür also absolut nicht geeignet seien. Sie hätte das probiert und importiert eben auch aus Transsilvanien dieses Leder für ihre Produkte. Okay. Ja, ich habe das erst nicht so richtig glauben können, aber das scheint tatsächlich ein Problem zu sein. Also ich hatte gelesen, dass auch im Thüringer Wald beispielsweise dort mit Zunderschwämmen gearbeitet worden ist. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob die Textilien daraus hergestellt haben. Also ob das tatsächlich so ein Spezifikum dieser transsilvanischen Zunderschwämme ist oder ob die hier früher anders ausgeschaut haben.
Naja, man muss vielleicht dazu sagen, dass es sicherlich mal mehr Zunderschwamm zunächst gegeben hatte und unsere Wälder ja doch ziemlich ausgeplündert worden sind und alles, was eigentlich so für den Kamin und die Buche und die Birke sind halt für den Kamin auch gut geeignete Hölzer, so krank, anbrüchig waren oder so, wurde halt relativ schnell geerntet. Und ich weiß aus einem Forschungsprojekt, dass es also wirklich ein Forstbetrieb gegeben hat, wo es fast keine Zunderschwemme zu finden gab. Nicht, weil es dort keine Buche gegeben hätte, nein, das ist ein Buchenbetrieb. Und die haben aber immer geschaut, dass sie jede Buche, die irgendwie schlecht ausschaut, möglichst schnell fällen und aus dem Wald rausziehen. Und dadurch hast du natürlich auch nicht so eine Tradition und so. Also du, und natürlich, du brauchst sicherlich für dicke Fruchtkörper auch, die viel Fleisch ausbilden, brauchst du auch für den Pilz selber genügend Kraft und Energie. Und das ist halt normalerweise am besten gegeben, wenn du dicke Bäume hast. Und die müssen dann erstmal vom Zunderschwamm besiedelt werden.
Das wäre mal eine interessante Fragestellung, oder? Ob die Trama stärker ausgebildet ist, wenn so ein Zunderschwamm an einer sehr alten, dicken Buche wächst.
Das wäre mal eine Überlegung wert, genau. Müssen wir mal ein kleines Forschungsprojekt starten.
Ja.
Eine Bachelorarbeit. Der genau. Soll die halt immer ins Verhältnis setzen zu dem Substrat, an dem sie sind.
Ja.
Ob es da eine Abhängigkeit gibt. Und dann müssen wir ihn allerdings nach Transsilvanien auch schicken, weil wir müssen dann gucken, wie das dort ausschaut.
Absolut richtig.
Ja.
Exkursion nach Transsilvanien, finde ich gut. Ich habe gelesen, die werden bis zu 30 Jahre alt und bis zu 60 Zentimeter breit. Hast du schon mal einen gefunden, der so um einen halben Meter breit war? Finde ich schon mal schön sportlich.
Ja, ganz so, glaube ich, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaube schon, so 40 Zentimeter, sowas kenne ich auf jeden Fall auch. Okay. Und da fällt mir ja noch eine große Besonderheit ein vom Zunderschwamm, aber auch von vielen anderen Porlingen. Aber beim Zunderschwamm fällt es halt dadurch aus, dass der ja mehrjährig ist und lange, dass die Poren sich immer ausrichten in Richtung Erdmittelpunkt, damit die Sporen schön nach unten fallen. Und oftmals entstehen die Zunderschwamm-Fruchtkörper ja schon am stehenden Baum. Dann ist der Baum aber irgendwann so faul oder die Wurzeln und der kippt um oder bricht ab. Und dann verschließen die ja ihre vorhandenen Poren und bilden wieder neue Unterfruchtkörper, sage ich jetzt mal, am alten Fruchtkörper aus, die dann wieder schön zum Erdmittelpunkt hin orientiert sind. Und das kann halt manchmal ganz wirklich lustige Formen ergeben, wenn so ein Stamm ab und zu mal sich dreht oder vielleicht auch mal gedreht wird, weil ich kenne einen, der lag auf einer Rückegasse und der ist halt wirklich mal ab und zu bewegt worden, so ein Stück. Und dann gibt es da natürlich auch sehr, sehr lustige Fruchtkörperformen.
Ja, nennt sich Geotropismus. Ich habe das mal bei einem rotrandigen Baumschwamm gesehen. Ich glaube, das war im Ruslerwald. Ganz hinten rechts im Eck. Und ja, ich weiß noch genau, wo das war, obwohl das schon 10 Jahre her ist. Und der sah auch absolut abgefahren aus. Also die wachsen wirklich dann so im 90-Grad-Winkel. Das ist wirklich, also schaut schon spektakulär aus. Und der war auch ein kapitaler Bursche, könnte man sagen. Okay, Kleidungsherstellung. Wie gesagt, also es hat momentan so ein bisschen so eine Renaissance als veganes Leder. Mit der Einschränkung, dass offensichtlich die Transsilvanier da die einzigen sind, die das wirklich in Anführungszeichen serienmäßig produzieren können. Also ich wüsste nicht bis heute, dass es in Deutschland da Produktionsstätten gibt oder hast du da irgendwas ausgegraben?
Naja, jetzt direkt für Kleidung weiß ich jetzt nichts. Was ich halt wusste und wovon ich schon was gehört hatte, ist, dass Zunderschwamm durchaus eine Renaissance hat als Grundstoff. Allerdings geht es da in eine ganz andere Richtung. Also das ist im Frankenwald, habe ich das mal eben mitbekommen, dass Zunderschwämme geerntet werden. Allerdings dort versucht man dann Substanzen aus dem Zunderschwamm zu gewinnen und verwendet die für Kosmetikmittel oder Nahrungsergänzungsmittel. Aber jetzt, sonst ist mir da jetzt auch nichts bekannt. Allerdings, nach meinem Wissen oder nach dem, was ich gehört habe, hat es auch im Bayerischen Wald früher Kleidungsproduktion gegeben. Gut, könnte natürlich sein, dass die auch schon eben aus Transsilvanien, weil aus dem Schwarzwald ist das belegt, also dass die dorther Zunderschwämme importiert haben. Aber ich glaube durchaus, dass es also im Bayerischen Wald auch eine, ich sag mal, ursprüngliche Tradition gegeben hat. Ob die vom Material halt so gut waren wie die jetzigen aus Transsilvanien, weiß ich nicht, aber immerhin.
Ja, also von der Firma aus dem Frankenwald habe ich auch gehört. Man muss dazu sagen, dass die eine Vereinbarung mit den Bayerischen Staatsforsten haben. Also die dürfen legal zu kommerziellen Zwecken sammeln. Das ist ja sonst nicht erlaubt. Also die haben eine Ausnahmegenehmigung. Ja? Also man kann nicht einfach für kommerzielle Zwecke...
Bitte? Die haben richtig einen Vertrag. Also das ist... Die müssen auch bezahlen dafür.
Genau, genau. Also man darf nicht einfach so für kommerzielle Zwecke in Deutschland Pilze sammeln. Ja, das geht nicht so einfach, sondern das ist tatsächlich vertraglich festgezurrt und legal. Und ich glaube, die haben dann auch irgendwelche Projekte, dass sie dann da quasi Naturschutzmaßnahmen ergreifen oder so, meine ich, gelesen zu haben.
Auf jeden Fall haben die auch gewisse Beschränkungen, die sollen gar nicht alle ernten und so weiter und so fort, genau.
Genau, genau. Also ich glaube auch, dass die Leute in Transsilvanien da inzwischen auch sehr auf Nachhaltigkeit bedacht sind. Also ich glaube, der Wald, der da beerntet wird, ist in der Bukowina, also gar nicht direkt in Transsilvanien. Und dort wird inzwischen auch so nach einem Nachhaltigkeitskonzept gearbeitet, dass man also maximal 50% der Fruchtkörper beerntet und so weiter und so weiter. Oh, by the way, da fällt mir gerade ein, wie lange dauert das eigentlich, bis so ein Fruchtkörper wächst? Das ist eine Frage, die mir die Studierenden gestellt haben und ich hatte da nicht so richtig eine Antwort drauf. Also wie schnell wächst so ein Fruchtkörper eigentlich?
Naja, also der im ersten Jahr, der entsteht innerhalb von wenigen Wochen.
Bis zu welcher Größe ungefähr?
Bis zu welcher Größe? Fauststärke, so. Mhm. Das können die Einjährigen so ungefähr werden. Also.
Okay. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die so schnell wachsen.
Ah, doch, doch, doch. Das ist relativ rasch. Also.
Okay. Du hast das Thema Kosmetika und so weiter schon angesprochen. Also was es auch gibt, ist ein Markt für sogenannte Heil- oder Vitalpilze. Ich persönlich sehe das sehr skeptisch, aber da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Firmen, die Zunderschwammprodukte verkaufen. Da werden dann verschiedenste Inhaltsstoffe genannt, also ein Beta-D-Glucan soll da drin sein. Und ich habe mal nachgeschaut, also es gibt eine Firma, die so ein Zunderschwammpulver verkauft, da kosten 90 Gramm 135 Euro, also das sind schon ganz schöne Preise. Wie gesagt, ich bin da äußerst skeptisch, aber auf dem Markt sind sie auf alle Fälle und sie sind dabei weiter nicht die einzigen. Es gibt eine ganze Menge an Forschung auch in diesem Bereich, hauptsächlich aus Japan und China, aber auch aus Osteuropa, die sich da mit den Inhaltsstoffen beschäftigt. Insbesondere für die Krebstherapie wird da relativ viel geforscht, aber da ist natürlich auch der Zunderschwamm nicht als einziger im Rennen. Und was ich ganz interessant fand, der wird auch im Bereich Composite Materials untersucht. Und da hast du ja quasi einen sehr guten Bekannten, der in dem Bereich forscht. Weißt du, ob der auch schon mal mit dem Zunderschwamm gearbeitet hat?
Nee, das weiß ich jetzt leider auswendig nicht. Aber würde ich jetzt schon für möglich halten. Also ich weiß es aber nicht definitiv. Nee.
Okay. Composite Materials, können wir das ganz kurz erklären, was es ist?
Da machen wir noch eine extra Sendung für. Wir werden den Philipp gewinnen.
Okay, okay. Wir reden natürlich von Philipp Benz, ja, Professor an der TU München. Und ganz kurz, also Composite Materials, das sind Materialien, die insbesondere also aus pflanzlichen, in Anführungszeichen, Abfallstoffen gewonnen werden und wo man eben Pilze einsetzt, die das Ganze zu einem zusammengesetzten Material verbacken sozusagen. Und da geht es zum Beispiel um Dämmstoffe und solche Sachen. Ja, gibt es also eine aktuelle Studie, übrigens von der TU Berlin, habe ich gesehen, von 2022, die das da mit konventionellen Isoliermaterialien verglichen haben und da auf ganz gute Ergebnisse gekommen sind. Also das nur im Vorgriff auf eine kommende Folge. Ja, also dieses Thema Composite Materials, das ist wirklich wahnsinnig spannend.
Genau. Jetzt will ich aber nochmal zurückkommen auf die Nahrungsergänzungsmittel bzw. Kosmetik und eben noch den Hinweis, also in der traditionellen chinesischen Medizin, da ist auch belegt, also dass der Zunderschwamm da auch schon seit langem eine gewisse Rolle gespielt hat. Und was man auch weiß, ist in der klassischen Medizin sozusagen im weitesten Sinne, zumindest historisch gesehen, dass er eben ein sehr guter Blutstiller auch ist. Also auf der einen Seite weiß man das auch von anderen Porlingen, insbesondere vom Birkenporling, also dass der eben da eingesetzt wird, aber es geht auch mit den Lappen sozusagen vom Zunderschwamm. Mhm.
Ja, also in der Volksmedizin ist er sehr, sehr lange, also ich glaube bis weit ins 19. Jahrhundert, auch in den Apotheken übrigens als Wundschwamm verkauft worden, ja, also als Wundauflage, die auch eine gewisse antiseptische Wirkung hatte. Also er ist definitiv in der Heilkunde kein Unbekannter.
Und ich habe noch ein paar Punkte gehabt, wo der früher so mit eingesetzt worden ist. Und was ich ganz interessant fand, ist auch ein Nachteil in gewisser Weise zu den Kleidungsstücken ist halt, dass die sehr leicht auch aufquellen, diese Zunderschwamm-Materialien. Aber wo das halt von großem Vorteil ist und wo man das eingesetzt hat, ist zum Abdichten der Planken bei Booten. Also da hat man auch Zunderschwammmaterial sozusagen zwischen die Planken der Boote mit eingebaut. Und wenn das dann feucht wurde, dann hat sich das ausgedehnt und hat dann dafür gesorgt, sozusagen der Zunderschwamm, dass da kein Wasser eindringt.
Interessant. Ich finde, es klingt irgendwie widersprüchlich. Auf der anderen Seite macht es irgendwie auf eine schräge Weise Sinn.
Ja, und was eben auch noch an den Zunderlappen, also zum einmal zum Feuer machen, das hatten wir ja schon, waren zwei Dinge. Einmal, dass es halt auch als Lunte verwendet wurde, also die halt glimmt, bis dann irgendwas anderes vielleicht explodiert oder was auch immer. Und mit Abfallmaterial konnte man also die Fasern schöpfen, so ähnlich wie beim Papier machen, und konnte daraus Dochte für Petroleumlampen herstellen. Naja, und wenn man sich diese Lappen vorstellt, dann kann man eben auch das als Glasreinigungsmaterial sich gut vorstellen, weil die wirklich wie Leder so eine Konsistenz haben und halt das Glas dann so gut wie nicht zerkratzen oder so. Es sei denn, ist irgendwie dummerweise Staub oder Steinchen da drauf gefallen, aber in sich haben die halt nichts, was Glas angreifen würde. Und deswegen sind die halt auch zum Reinigen von verschiedensten Gläsern ganz gut geeignet eigentlich.
Also ein sehr, sehr vielseitiger Pilz, der entsprechend auch genutzt worden ist. Allerdings ist es weitgehend in Vergessenheit geraten. Man muss einfach sagen, es gibt die Zündhölzer haben natürlich den Gebrauch als Zunder verdrängt. Und es gibt heute etliche Kunststoffe und Kunsttextilien, die dem Zunderschwamm den Rang abgelaufen haben.
Genau.
Ich habe gelesen, dass durch diese sehr intensive Nutzung es tatsächlich eine ganze Weile, und das hast du ja auch gesagt, quasi Mangelzustände in unseren Wäldern gegeben hat. Wie ist dein Eindruck heute?
Naja, im Augenblick hat er eine riesige Renaissance. Also durch den Klimawandel sind halt doch einige Buchen jetzt am Absterben und so. Und wenn man da ein bisschen mit offenen Augen durch die Wälder geht, dann sieht man, dass der Zunderschwamm schon relativ weit verbreitet ist. Dazu kommt natürlich auch noch, dass sich bei uns in der Bewirtschaftung der Wälder oft einiges geändert hat. Also man lässt mehr Holz im Wald zurück und so. Und ganz bewusst, oder man bewirtschaftet gewisse Flächen nicht, wie Naturwaldreservate, Nationalparke. Und deswegen ist er eigentlich ganz gut verbreitet, glaube ich.
Okay, also er ist an sich kein seltener Pilz, ja?
Nee, das glaube ich nicht, genau.
Okay. Man liest, wenn man Zunderschwamm googelt, mehrfach, dass er in der Forstwirtschaft als Parasit betrachtet wird, als Schädling. Ist das wirklich so?
Was soll ich jetzt dazu sagen? Im allerweitesten Sinne Schädling sage ich noch ja, Parasit sage ich absolut nein. Also er braucht abgestorbenes Material. Das gibt es natürlich auch an dicken alten Buchen, weil wirklich leben tut da ja nur der äußere Bereich. Und was er dann allerdings machen kann, ist halt, dass durch das aktive Wachstum dieses Pilzes dann diese Buchen brechen, die von ihm besiedelt sind. Aber echt ein Parasit in dem Sinne, dass er in lebendes Material reingeht und das dann zerstört, das ist nicht der Fall. Und er geht in diese Buchen erst rein, wenn da andere Vorschäden ganz deutlich schon da gewesen sind. Aber klar, da führt er dann eben zum Schaden. Einmal diese Weißfäule und dann glaube ich, also bin ich mir ziemlich sicher, dass durch die Ausbildung von so lederartigen Elementen im Holz er auch sozusagen Bruchstellen vorbereitet, an denen dann die Bäume abbrechen.
Also er beeinträchtigt ab einem gewissen Besiedlungsgrad schon die Statik, ne? Ja, nichtsdestotrotz ist er Teil eines gesunden Buchenökosystems und gehört auf jeden Fall zum Buchenwald dazu. Und ich denke, er ist auch durchaus wenn er häufig vorkommt, ein Indikator dafür, dass wir einen intakten Buchenwald haben, ja, dass wir angemessen oder dass wir viel Totholz drin haben und ich denke, da kann man sich schon definitiv freuen. Wir hoffen trotzdem, dass jetzt nicht jeder in den nächstbesten Buchenwald rennt und sich einen Zunderschwamm vom Baum holt, ja. Eine Frage, die mir die Studierenden auch gestellt haben, ist, wie viel an Fruchtkörpern kann man ernten, bevor man tatsächlich den Pilz oder die Population beeinträchtigt? Hättest du darauf eine Antwort?
Ich wäre ganz frech und würde sagen alle, weil für so einen Pilz ist das nicht entscheidend, also die Fruchtkörperzahl oder so. Und ich glaube, da die Sporen halt omnipräsent sind, müsste man das ja in riesigen Gebieten komplett alle Zunderschwämme erreichen. Das wird niemand so leicht gelingen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so in einzelnen Waldgebieten eine Rolle spielt, ob man alle entnimmt oder einen Teil übrig lässt. Der bleibt da im Bestand.
Okay. Also du meinst auch nicht, dass man ihn quasi in seiner Ausbreitungskapazität beschränkt, wenn man ihm die Fruchtkörper komplett nimmt?
Nee, bestimmt nicht. Glaube ich nicht.
Also das Myzel, das noch im Baum ist, produziert
lustig weiter, klar. Okay. Ich vergleiche es immer mit dem Apfelbaum. Wenn man dem Apfelbaum alle Äpfel nimmt, deswegen stirbt ja der Apfelbaum nicht. Klar, beim Apfelbaum ist dann die Frage, ob es dann irgendwann noch neue Äpfel in der Nähe gibt. Da müssen wir halt hoffen, dass irgendwo noch ein Apfelbaum ist, wo auch mal ein Samen übrig bleibt. Aber ansonsten, so schnell kann man gar nicht sein.
Okay. Ja, wie gesagt, trotzdem möchten wir jetzt nicht, dass da alle rausrennen und sich Zunderschwämme holen. Es ist auch eine absolut umfangreiche Arbeit, da Pilzleder draus herzustellen. Also so einfach ist es dann nicht. Wenn Sie das ausprobieren wollen oder wenn ihr das ausprobieren wollt, probiert es erstmal mit zwei Fruchtkörpern, bevor ihr den halben Wald ausräumt und dann 80% davon nicht mehr weiterverwertet. Okay, wenn du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, wir sind am Ende mit unserer Folge, oder?
Ja, eine Sache habe ich doch noch gefunden und die fand ich echt interessant. Also über das größte Kleidungsstück, das vom Zunderschwamm erzählt wird, soll ein Talar für einen Bischof in Freiburg gewesen sein. Also so ein Talar, der hat schon wirklich eine gewisse Größe. Also das muss auch ein entsprechender Fruchtkörper gewesen sein, um den so herzuklopfen, dass das Material da gereicht hat. Das noch von mir zum Abschluss.
Wahnsinn. Aus einem Stück, nicht schlecht. Okay, mit dieser Kuriosität würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen, dass bis zur nächsten Folge nicht mehr so viel Zeit vergeht. Servus aus Baden-Württemberg.
Ciao aus Bayern.